Ich möchte, bevor wir den Text lesen, möchte ich ein paar Sachen sagen zu diesem Text, dass wir gleich ein bisschen darauf achten, wenn wir es schon lesen. Also, wenn wir den Text vor uns haben, so lass uns vorstellen, es ist wie wir das Bild kennen, wie die Flüsse von den Bergen herablaufen und in einen See oder ins Meer. So haben wir diesen Text hier. Wir haben irgendwo eine Quelle. Das ist die Hauptaussage, das war von Kapitel 13, wie dieser Hauptstrom, der geht, dass wir Christus anziehen sollen, dass wir Christus ähnlicher werden sollen in unserem Miteinander, wie wir miteinander umgehen, dass wir Christus Jesus anziehen sollen und ihn widerspiegeln sollen. Das ist der Hauptstrom, der hier durchfließt, und dann haben wir viele Arme, die das wie die kleinen Flüsse, die mit hineinfließen, die das bestätigen, die den Strom erweitern und uns Aufklärung geben. So ist dieser Text hier zu sehen. Ja, wir sehen, ein Text fließt in den anderen hinein und erklärt die Wahrheiten, die Gott uns hier aufzeigen möchte. Also, das Letzte, was wir gesehen haben, dass der Text zeigt uns, und gibt uns Aufträge. Er benennt diese Leute und er sagt, ich habe einen Auftrag für den Starken und ich habe einen Auftrag für den Schwachen. Der eine soll nicht verachten, der andere soll nicht richten. Und in diesem Text, wo er sich gewandt hat an den Schwachen, dass er nicht richten soll, gab er ihm die letzte Anweisung in Vers 4, und zwar ein Grund, warum er nicht richten soll. Und aus diesem Grund fließt jetzt dieser weitere Text hinaus und also er hat ja gegeben den Grund, warum er nicht richten soll, und der letzte war, er soll sich einfach raushalten aus der Sache. Es ist nicht seine Angelegenheit. Der andere steht oder fällt seinem Herrn. Halte dich heraus. Und jetzt aus dieser Antwort, hier benötigt das Erklärung und Auflockerung der Situation vielleicht, eine Klarstellung. Und dann zeigt er auf, okay, guckt mal, ich sage euch, und jetzt kommt Vers 5, der eine hält einen Tag höher als den anderen. Und beide, sagt er, hier sind zwei Parteien, hier sind zwei Meinungen, hier ist ein Gegensatz, hier ist ein Konflikt, hier ist Konfrontation. Und er versucht das nicht erstmal einfach zu lösen, sondern sagt, beide sollen ihrer Meinung gewiss sein. Sie sollen sicher sein. Und jetzt, was jetzt im Text kommt, ist eine Einheit im Gegensatz. Er wird uns Gegensätze aufzeigen und die Einheit darin. Und das dient als Hilfe, als erstes für den Schwachen, weil es fließt aus dem Argument heraus, dass er dem Schwachen gegeben hat, er soll sich aus der Sache raushalten. Es ist nicht für ihn zu richten und zu verurteilen. Und wir wissen, in Vers 13 kommt er wieder dazu. Darum lasst uns nicht einander richten. Eingeschlossen in diesem ganzen Kontext, dass er zu dem Schwachen spricht, finden wir diesen Text, den wir jetzt betrachten wollen. Also, und dieser Text, er bildet praktisch die Einheit in den Gegensätzen. Er wird Gegensätze aufzeigen und wird die Einheit darin aufzeigen, die Möglichkeit, die besteht, obwohl zwei Leute zwei verschiedene Meinungen haben können und trotzdem einheitlich und eine Einheit haben können. Es ist als erstes diese Einheit in den Gegensätzen, in der Motivation. Wir sehen die Einheit in dem Verhältnis, in dem sie haben gegenüber einer bestimmten Person. Und es ist die Verantwortung, okay, die sie beide haben, also diese Gegensätze. Lass uns den Text lesen. Also von Vers 5 bis Vers 12. Und ich möchte heute wirklich das auch mit euch zusammen durchgehen. Von Vers 5 bis Vers 12. Dieser hält einen Tag höher als den anderen. Jener hält alle Tage gleich. Jeder sei seiner Meinung gewiss. Und das haben wir letztes Mal betrachtet, woher die Gewissheit der Meinung kommt. Wie kommen wir zu der Gewissheit der Meinung? Aber jetzt kommen wir in der Einheit der Gegensätze. Wer auf den Tag achtet, der achtet darauf für den Herrn. Und wer nicht auf den Tag achtet, der achtet nicht darauf für den Herrn. Wer isst, der isst für den Herrn, denn er dankt Gott. Und wer nicht isst, der enthält sich der Speise für den Herrn und dankt Gott auch. Denn keiner von uns lebt sich selbst und keiner von uns stirbt sich selbst. Denn leben wir, so leben wir dem Herrn, und sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir nun leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Denn dazu ist Christus auch gestorben und auferstanden und wieder lebendig geworden, dass er sowohl über Tote als auch über Lebende Herr sei. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder du, was verachtest du deinen Bruder? Wir werden ja alle vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir soll sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird Gott bekennen. So wird also jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Okay, gehen wir zum ersten Gegensatz, den er hier aufzeigt. In Vers 5 fängt er an, dass er sagt, okay, dieser hält einen Tag höher als den anderen. Das bedeutet, einer hält einen Tag höher, also dieser Tag ist, er ragt hervor von den anderen, er ist besonders. Ja? Er hat einen Tag, er ist besonders von den anderen Tagen. Okay? Und von Vers 6, hier geht er jetzt richtig in das Detail hinein. Wer auf den Tag achtet, ja, wer einen Tag höher stellt als die anderen Tage, warum macht er das? Das ist eine Partei, die er jetzt hier uns aufzeigen wird. Es ist eine Partei, die auf den Tag achtet. Wer auf den Tag achtet, der achtet darauf für den Herrn. Als erstes möchte ich fragen, vom Text davor, wer ist diese Person, die auf den Tag achtet? Wer ist diese Person? Der Schwache. Und der Schwache, das klingt so, das ist wirklich der Schwache. Aber es klingt negativ, okay? Der Schwache. Gegenüber dem Starken ist es negativ. Und ich dachte, dieser Text, er hat keine Absicht, hier jemanden negativ hinzustellen. Aus diesem Grund, lasst uns diesem Schwachen einen anderen Namen geben. Dass wir ihn nicht als Schwachen bezeichnen, sondern das, was der Text uns erlauben würde. Und ich musste viel nachdenken, wie könnte man den anders bezeichnen, um ihn nicht sofort zu verletzen? Ja, dass er nicht sofort die Jalousien runterlässt und gar nicht mehr zuhört, dass der Text hier von ihm redet. Ich dachte, der Text würde uns erlauben, dem Schwachen einen Namen zu geben, der Vorsichtige. Ja, der Vorsichtige. Es ist, wenn einer vorsichtig ist, dann ist er keineswegs negativ, okay? Es gibt Leute, die sind vorsichtig und die werden bewahrt von vielen unnötigen Sachen, okay? Also vorsichtig ist positiv, würde ich mal sagen. Ja? Seht ihr das auch so? Ein Vorsichtiger ist nicht ein negativer Ausdruck. Okay, das Argument für den Vorsichtigen. Hier heißt es, wer auf den Tag achtet, also der Vorsichtige, der achtet auf den Tag und der achtet darauf für den Herrn. Und jetzt lasst uns in eine Diskussion mit diesem Vorsichtigen eingehen, und zwar in dem, dass wir ihn das beantworten lassen. Warum achtet er einen Tag höher als den anderen für den Herrn? Okay? Dieser Text sagt ganz klar und deutlich, dieser hält den Tag höher als den anderen für den Herrn. Und jetzt die Antwort des Vorsichtigen, okay? Ich stelle mich jetzt komplett ich versuche mich in seine Schuhe zu stellen und ich bin jetzt der Vorsichtige und ich gebe euch Argumente von dem Vorsichtigen. Als erstes Argument würde ich die Frage ankreiden und sagen, hör mal zu, die Frage, die du stellst, ist schon verkehrt. Wie kann man einen Tag nicht höher achten als den anderen? Das wäre die richtige Frage. Die Frage ist verkehrt gestellt. Wie kann man biblisch sein und einen Tag nicht höher als den anderen achten? Wenn du Gottesfurcht hast, wenn du ein Leben mit Gott lebst, dann musst du doch einen Tag höher achten als den anderen. Okay? Warum? Wir gehen zurück zum Korintherbrief. Letzte Woche haben wir es erwähnt. Im 1. Korinther Kapitel 10 wurde uns der Blick gewährt ins Alte Testament und wurde gesagt, das alles ist uns geschehen als ein Beispiel, als ein Vorbild. Und jetzt nehmen wir einfach mal die einfachsten Sachen über die Einhaltung der Tage vom Alten Testament. Wenn du sagst, du möchtest Gott wohlgefällig leben, ja, hier ist der Vorsichtige, der hält einen Tag höher als den anderen. Warum? Für den Herrn. Also, er macht es für den Herrn. Ich mache es für den Herrn. Also gehe ich ins Alte Testament und gucke, woher kommt es, dass man einen Tag höher achtet als den anderen? Und ich gebe dir nur die einfachsten Sachen, okay? Ich gehe nicht in die komplizierten Sachen hinein, sondern nur in die einfachsten, die uns doch gegeben sind als Vorbild. Und zwar hatte Gott gesagt, dreimal sollten sich die Leute, besonders die Männer, sollten sich dreimal versammeln. Dreimal im Jahr sollten sie alles stehen und liegen lassen. Sie sollten ihre Felder liegen lassen, sie sollen ihre Häuser liegen lassen. Stellt euch vor, alle Männer sollen ab Marsch nach Jerusalem gehen. Das Land ist ja dann völlig, das liegt da für jeden Feind sozusagen als Einladung. Wir gehen jetzt weg, unsere Häuser stehen leer, ihr wisst das alle, okay? Wir sind jetzt nicht mehr da. Gott hat das öffentlich gegeben, ein dreifaches Fest, wo alle Männer nach Jerusalem reisen sollten. Ist das nichts? Sehen wir hier nicht, dass Gott hier einen Tag besonders achtet? Ja? Die sollen nach Jerusalem gehen und ich lese euch diese Stellen. Als erstes erwähnt in 2. Mose Kapitel 23. 2. Mose 23, hier haben wir diese drei Feste, die uns wiedergeben werden, zu welchen sie sich nach Jerusalem versammeln sollten. Also 2. Mose 23 von Vers 14. Dreimal im Jahr sollst du mir ein Fest feiern. Also und diese Feste sind, die wir kennen. Als erstes ist das Passafest, das zweite ist das Pfingstfest und das dritte ist das Laubhüttenfest. Vers 15. Das Fest der ungesäuerten Brote sollst du halten. 7 Tage lang sollst du es halten. Dann das nächste Fest, sodann das Fest der Ernte, wenn du die Erstlinge deiner Arbeit einbringst. Das ist die Erstlinge der Gerstenernte ist das hier. Und dann das dritte Fest, das Laubhüttenfest und das Fest der Einbringung am Ende des Jahres. Okay, ich habe das jetzt benannt als Passafest, Pfingstfest und Laubhüttenfest und von keine von diesen wurden hier erwähnt, weil die Schrift, wir werden das gleich an den anderen sehen, hat verschiedene Namen für diese drei Feste. Also das erste ist das Passafest, das Fest der ungesäuerten Brote. Das zweite ist das Pfingstfest und das dritte das Laubhüttenfest. Und im Vers 17 heißt es dann, im Kapitel 23, dreimal im Jahr sollen alle deine Männer erscheinen vor dem Angesicht Gottes. Dann wiederholt er das nochmal im Kapitel 34, Vers 22. Und du sollst das Fest der Wochen halten. Ja, das Fest der Wochen ist das Pfingstfest. Warum der Wochen? Weil sie 7 Wochen nach diesem Sabbat, ja, das ist 50, das ist das Fest, Pfingsten ist 50, ja, und 7 Wochen sind 7 mal 7 sind 49 und dieser eine, der Tag, der darauf folgt, ist dann das Pfingstfest, okay? Also, und du sollst das Fest der Wochen halten, danach sollst dann Vers 22, dann mit den Erstlingen der Gerstenernte, ja, und dann nochmal in Vers 22 und das Fest der Einsetzung. Und jetzt haben wir wieder, warum ich sage, dass das das Gleiche ist, dass er hier vom Gleichen spricht, weil in Vers 23 heißt es, alles was männlich ist bei dir soll dreimal im Jahr erscheinen. Und auch im 5. Buch Mose, Kapitel 16, Vers 16, geht er nochmal auf dieses dreimal ein, dass jeder Mann da erscheinen soll. Dreimal im Jahr soll alles männliche Volk bei dir vor dem Herrn erscheinen, deinem Gott. An dem Ort, den er erwählen wird, am Fest der ungesäuerten Brote, am Fest der Wochen und am Laubhüttenfest. Okay? Also, das waren die drei Feste, wo er dreimal wiederholt, dass ein jeder Mann dort erscheinen soll. Wie kannst du sagen, dass Gott alles gleich ist, ja? Wenn du argumentierst, ich halte keine Tage? Du siehst doch, dass die Absicht Gottes ganz klar hervorsticht, einige Tage besonders zu halten. Warum? Hier möchte Gott doch auf etwas aufmerksam machen. Auf einen gewissen Tag. Sonst würde er das doch nicht machen. Selbst wenn wir diese Tage jetzt als solche nicht einhalten, aber du siehst doch, dass Gott hier etwas hervorheben will, oder? Und geschweige von dem Sabbat. Dann nehme ich noch ein Argument, und zwar der Sabbat. Gott sagt für den Sabbat, 2. Buch Mose, Kapitel 31, von Vers 13 lese ich, rede zu den Kindern Israels und sprich, haltet nur ja meinen Sabbat, denn das ist ein Zeichen zwischen mir und euch für alle eure künftigen Geschlechter, damit ihr erkennt, dass ich Jahwe bin, der euch heiligt. Und deshalb sollt ihr den Sabbat halten, weil er euch heilig ist. Wer ihnen teiligt, der soll unbedingt sterben. Wer an ihm eine Arbeit verrichtet, dessen Seele soll ausgerottet werden aus seinem Volk. Das ist eine strenge Anweisung. Kinder, wisst ihr, was ein Zeichen ist? Habt ihr Räuber und Gendarm gespielt? Habt ihr mal Zeichen gemalt, wenn eine Gruppe wegläuft und Zeichen auf die Erde malt? Macht ihr sowas? Aber vielleicht macht ihr sowas nicht, aber wir haben sowas gespielt. Dann haben wir Zeichen gemacht auf die Erde, in welche Richtung man sich versteckt hat. Und wenn die Gruppe zu diesem Zeichen kommt, okay, hat sie dann die andere Gruppe schon gefunden? Nee, das ist nur ein Zeichen. Und so sagt der Text, der Sabbat ist ein Zeichen. Auf was? Dass Gott euch heiligt. Das heißt, jeden Sabbat, wenn ich aufwache und sehe, die Sonne ist aufgegangen, dann sehe ich dieses Zeichen und ich preise Gott und erhebe ihn, dass ich daran denke, Gott, du bist derjenige, der uns heiligt. Wie kannst du jetzt mit dem Argument kommen, dass du den einen Tag nicht höher achtest wie den anderen und das noch für den Herrn machst, okay? Seid ihr alle mit mir? Könntet ihr mit diesem Mann mitgehen? Könntet ihr mit dem Vorsichtigen mitgehen und nicht gleich so argumentieren und sagen, das ist klar, es muss unbedingt Tage geben, die wir höher achten als die anderen, wenn wir den Herrn ehren wollen, wenn wir den Herrn achten wollen. Geht ihr mit? Keiner? Hände hoch. Ne? Ich finde das, ich musste sagen mit Sprüche 18, Vers 17, wer sich in seinem Prozess zuerst verteidigen darf, hat Recht. Dieser Mann hat Recht. Wie kannst du ein Christ sein und behaupten, du möchtest den Willen Gottes leben und einen Tag nicht höher zu achten? Und es schien mir so, das Argument müsste jetzt gar nicht mehr weitergebracht werden. Der, der jetzt versuchen wird, sich zu verteidigen, dass er den Tag nicht achtet und das für den Herrn macht, wie will er das machen? Ja? Wie will der das machen? Wie will er das erklären? Es ist doch so klar, wer den Tag achtet, der achtet dafür für den Herrn und du hast 1000 Gründe dafür. Wie willst du Argumente finden dagegen? Und doch bringt uns Paulus, bringt uns Gott diese zwei Parteien da. Warum? Er zeigt uns Gegensätze, ihr Lieben, um einander verstehen zu können, um einander annehmen zu können, um den anderen stehen lassen zu können, musst du verstehen, es gibt verschiedene Meinungen, es gibt Gegensätze und trotzdem gibt es eine Einheit. Und jetzt das nächste, also das Gegenteil, wo man sagen würde, es gibt keine Argumente. Ja? Also dieser, den habe ich übrigens als Freien bezeichnet. Ja? Er ist frei, ist auch nicht unbedingt negativ und auch muss nicht positiv sein. Also oder auch kann auch positiv sein, muss nicht negativ sein. Jetzt fängt er an zu argumentieren. Wir geben ihm doch Platz im Gericht, okay? Also, der Text sagt, und wer nicht auf den Tag achtet, der achtet nicht darauf für den Herrn. Jetzt wird's spannend. Wie macht der das für den Herrn? Und er fängt so an. Guck mal, wir haben einmal haben wir die Möglichkeit, oder besser gesagt, einmal haben wir den Wunsch, Gott zu dienen, der Wunsch, Gott zu gefallen. Und auf der anderen Seite haben wir die Möglichkeit. Ja? Du hast auf der einen Seite den Wunsch und auf der anderen Seite die Möglichkeit. Guck mal, wir gehen in Psalm 84. Psalm 84, da sagt David Folgendes. Denn ein Tag in deinen Vorhöfen, ein Tag in deinem Vorhof, ja, oder in deinen Vorhöfen ist besser als sonst 1000. Ich will lieber an der Schwelle im Hause meines Gottes stehen, als wohnen in den Zelten der Gottlosen. Hier hast du also einmal der Wunsch und die Möglichkeit wird hier sichtbar. David äußert hier etwas. Der sagt, hört mal, wenn ich die Möglichkeit hätte, im Hause Gottes, in der Gegenwart Gottes, auch selbst in den Vorhöfen, nicht mal da drinnen, wenn ich im Vorhof stehen dürfte, ich würde lieber 1000 Tage da stehen. Stellt euch vor, wer hält aus, eine Woche lang zu stehen? Er macht hier den Vergleich und sagt, ihr Leute, in der Gegenwart Gottes, selbst in dem Vorhof, würde ich 1000 Tage vorziehen, da zu stehen, als in den gottlosen Hütten zu liegen, zu schlafen, zu ruhen, was auch immer. Also, er zeigt auf, wenn ich die Möglichkeit hätte, in der Gegenwart Gottes zu sein, nichts kommt dem zu gelten. Und jetzt das Argument. Könnt ihr euch erinnern, dass der Schreiber an die Hebräer uns aufruft und sagt, Hebräer Kapitel 10, Vers 19, da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesus, Freimütigkeit haben zum Eingang, nicht in den Vorhof, sondern wir haben den Freimut, den Eingang in das Heiligtum, stellt euch vor, nicht nur in den Vorhof, denn er uns, Vers 20, denn er uns eingeweiht hat, diesen Weg, als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, also vom Heiligtum ins Allerheiligste, ist eingeweiht, also ist aufgemacht und du hast die Freimütigkeit, da hineinzugehen, hindurch, das heißt durch sein Fleisch, also durch sein Leiden. Ja, und da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung der Herzen, los vom bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Stellt euch vor, du sprichst, dass du nur einen Tag oder dreimal im Jahr dahin gehst und dich in den Vorhof des Tempels stellst. Ich habe die Einladung, in das Allerheiligste hineinzugehen. Und mit den Worten Davids kann ich sagen, wenn David 1000 Tage im Vorhof lieber stehen würde, wie würde ich nicht mein Leben lang dort bleiben? und ich darf bleiben in der Gegenwart Gottes. Ich wurde hineingeführt, ich habe die Möglichkeit. Warum sollte ich da hinausgehen? Warum sollte ich irgendeinen anderen Tag mir wählen? Das andere, also das ist hier, einmal sehen wir der Wunsch und die Möglichkeit, die wirklich jetzt gegeben ist. Das andere, wenn wir weitergehen zum weiteren Argument, guck mal, wir sind als Kinder Gottes hineinplatziert in Christus Jesus. Philipper 1, Vers 20, guck mal. Wie alle Zeit, so auch jetzt Christus hoch gepriesen wird in meinem Leib, es sei durch Leben oder Tod, denn für mich ist Christus das Leben und Sterben ein Gewinn. Nicht nur, sagt er, ist Christus für mich 3 Tage im Jahr etwas Besonderes, sondern Christus ist mein Leben, Christus ist mein Alltag. Und Sterben ist für mich Gewinn. Ich kann da doch keinen Unterschied machen. In Kolosser 3, Vers 4, da heißt es, wenn der Christus unser Leben, also wenn der Christus, der unser Leben ist, also er ist nicht nur ein Tag, irgendein besonderer Tag, sondern er ist unser ganzes Leben. Und wie Paulus im Galaterbrief sagt, 2 Vers 20, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Also merken wir, ich habe die Möglichkeit hineinzugehen in das Allerheiligste. Ich habe die Möglichkeit von Gott erhalten, in Christus Jesus verborgen zu sein, in ihm. Da ist jeder Tag ein besonderer Tag. Jeder Tag ist hoch. Und das Dritte ist mein Leben als Gottesdienst, was aus diesen 2 Aspekten herausfließt. Guckt mal in Kolosser 3 von Vers 17. Er schließt Verse 18 und 22, schließt er zwischen Vers 17 und 23 ein, indem er sagt, und was immer ihr tut, in Worten oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn. Und Vers 23, und alles, was ihr tut, das tut von Herzen als für den Herrn. Und wisst ihr, dieser Text steht in einer Reihe von Dingen, die er davor erwähnt hat, wie zum Beispiel von Vers 2, so sucht das, was droben ist, trachtet nach dem, was droben ist, tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind, legt alles ab, Lüge, lügt einander nicht an. Vers 12, so zieht nun an, über dies alles zieht die Liebe an. Und der Friede Gottes regiere in eurem Herzen. Also das heißt, der Friede Gottes sei der Schiedsrichter, er entscheide, ja, er regiere dort. Und seid dankbar, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, lehrt und ermahnt einander und singt. Und nachdem er all diese Sachen genannt hat, dann kommt erst Vers 17. Und was immer ihr tut, versteht ihr? Er hat eine ganze Reihe von Sachen aufgereiht, die wir tun sollen. Und dann, als würde er gar nicht mehr weiter aufreihen wollen, geht er einfach dahin und sagt, okay, und jetzt Vers 17, und was immer ihr tut, im Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn. Und dann Vers 23, ja, und dazwischen ist einfach dann die direkte Anwendung, wie das aussieht in Vers 23. Und alles, was ihr tut, das tut von Herzen als für den Herrn und nicht für den Menschen. Warum argumentiere ich damit? Das ist doch mein Leben als Gottesdienst, mein ganzes Leben, alles, was ich anpacke. Wenn ich in die Küche gehe und anfange, Geschirr zu waschen, dann praktiziere ich Gottesdienst. Ich mache alles für den Herrn. Ich danke Gott, dass ich Geschirr habe, dass das dreckig ist. Das heißt, dass ich davor essen durfte, dass ich satt geworden bin. Und so lebe ich mein Leben als Gottesdienst in allem. Wenn ich sagen würde, morgen ist der heilige Tag, morgen werde ich ganz besonders für Gott leben, würde ich dann nicht sagen, dass ich heute nicht für ihn lebe? Würde ich damit nicht ausdrücken, heute ist nicht so, aber morgen, Herr, da will ich mir mich dir ganz weihen, da will ich etwas Besonderes für dich tun. Würde ich damit nicht zugeben, dass ich heute mich nicht ganz dem Herrn hingegeben habe? Könntet ihr mit dieser Person argumentieren? Ich hoffe, dass ihr mit ihr argumentieren könnt. Und so merkt ihr, Paulus stellt hier zwei Gegensätze hin. Und er korrigiert niemanden von diesen, sondern er sagt, guck mal, der eine, er tut das für den Herrn. Seine Motivation ist, er macht es für den Herrn in seiner Einsicht. Der andere, er hält den Tag nicht, er hält alle Tage gleich und macht es für den Herrn. Okay, also, wir sehen, Gegensätze stehen da, Gegensätze werden stehen gelassen und die Einheit wird aufgezeigt, dass sie es beide für den Herrn tun. Das nächste, wer ist, der ist für den Herrn. Auch hier, ich möchte gar nicht darauf eingehen. Also, wer ist, der ist für den Herrn. Und er zeigt auf, wie kann man für den Herrn essen. Ein jeder isst doch, indem er in seinen Mund hineinstopft und nicht in des Herrn Mund. Wer isst, der isst für den Herrn. Warum? Denn er dankt Gott. Indem, dass du die Speise von Gott annimmst, dankst du Gott. Indem, dass du die Speise von Gott annimmst und ihm dankst, akzeptierst du, dass du es von ihm empfangen hast. Du ehrst ihn als den Geber. Du stellst den Herrn höher als dich selbst, dass du dieser Gaben, du benötigst es. Der Herr gibt es dir aus seiner Gnade und du nimmst es dankbar an. Also, einer ist für den Herrn in dem, dass er Gott dankt. Und wir haben übrigens, studiert das mal für euch selbst. Ich weiß es nicht, das ist jetzt ein ganz kurzer Exkurs. Nur so, wie viele von euch vielleicht immer noch, wenn sie am Tisch sitzen, bitten um irgendwas, dass Gott es tut. Studiert mal, was man, wenn man etwas empfangen hat, besonders auch wenn Essen empfangen wurde, was man tun sollte. Okay. Und wer nicht isst, der enthält sich der Speise für den Herrn und dankt Gott auch. Und jetzt wird das ein wenig lustig. Hier, wir wissen ja, dieser, der nicht ist, das hat uns der Text ja vorher gezeigt. Was ist der Kerl? Salat, er isst Gemüse, okay? Dieser isst alles und dankt Gott, das ist verständlich. Dieser isst Gemüse, hat hier seinen Teller vor sich und es heißt hier im Text, und wer nicht isst, der enthält sich der Speise für den Herrn und dankt Gott auch, okay? Ja, ich danke dir für den guten Salat und für all das, was ich nicht essen darf. Oder, wisst ihr? Wenn er wirklich, wenn es einfach nur so steht, ich danke dir hier für den Salat, dass er für das dankt, dann wäre das mit Sicherheit sarkastisch. Kinder, wisst ihr, was sarkastisch ist? Es wäre so, wenn eure Eltern euch versprochen hätten, wir fahren mit euch heute zum Beispiel ins Schwimmbad. Und siehe da, ihr habt die Koffer gepackt, habt euch fertig gemacht, ihr freut euch darauf und ding dong, klingelt's an der Tür und es kommt unerwarteter Besuch und die Eltern stehen da. Oh, super, schön, dass ihr hier seid, kommt rein. Es ist ein Besuch, den man nicht einfach sagen, du, wir sind eigentlich, tut mir leid, wir müssen weg. Die Eltern sind so gastfreundlich, die haben es von irgendwo gelernt, wahrscheinlich von ihren Eltern. Und sie laden den Besuch ein und siehe da, der Tag vergeht. Und ihr wart nirgends. Und wisst ihr, jetzt würde etwas Sarkastisches kommen, wenn ihr abends dann vielleicht in eurem Gebet erwähnen würdet und sagen, ja, oder ihr würdet es den Eltern auch direkt sagen, danke, dass wir heute ins Schwimmbad gefahren sind. Ja, das wäre um anzustacheln, okay? Das wäre sarkastisch. Oder ihr würdet sogar sagen, ja, danke, dass wir in ein so gutes Schwimmbad gefahren sind. Ja, das wäre dann noch mehr. Wenn hier derjenige, der nur den Salat vor sich hat und einfach sagen würde, ja, ich danke dir für den Salat, ja, das wäre sarkastisch. Ja. Wir sehen, wenn der Text sagt, und wer nicht isst, der enthält sich der Speise für den Herrn. Habt ihr gemerkt? Hier wird nicht gesagt, er enthält sich des Fleisches, sondern er enthält sich der Speise. Er enthält sich all dieser guten Dinge. Und er dankt Gott auch. So kann sich das nicht einfach nur auf den Salat beziehen, sondern er sieht in diesen Speisen irgendeine Gefahr, etwas, was ihn abhalten würde, es für den Herrn zu tun. Und in der vollen Hingabe, er nimmt den Salat und dankt Gott. Ich danke dir, dass ich das habe. Herr, ich brauche das alles andere nicht. Wenn das mich von dir trennen würde, wenn das irgendwie schädlich wäre, wenn ich dir irgendwie ungehorsam wäre in dieser Beziehung, wenn ich das machen würde, dann brauche ich das nicht. Ich bin bereit, mein Leben lang Salat zu essen, okay? Hier siehst du, wenn einer einfach nur für die Sachen, für diese Kleinigkeit, was er vor sich hat, Gott dankt, so sehen wir, dass hier seine Herzenshaltung offenbart wird. Ansonsten, wenn es wirklich nur um den Salat gehen würde, wäre das sarkastisch, ja? Dass man Gott bei der Fülle der Gaben, die Gott gibt, für den Salat einfach nur dankt. Ich meine, für den Salat sollst du auch danken. Ja? Aber wir sehen hier, dass dieser sich enthält und trotzdem in Dankbarkeit Gott gegenüber lebt, dass er hier etwas offenbart, dass er bereit ist, sich völlig hinzugeben, dass er bereit ist, auf minimalem Fuß zu leben, auf alles zu verzichten, wenn das den Herrn ehren würde. Wenn das den Herrn ehrt, wenn es für den Herrn ist, dann ist es alles andere gar kein Problem. Könnt ihr euch mit dem identifizieren, wenn ihr sagt, boah, wenn ich wüsste, dass das den Herrn ehrt, dann könnte ich auf alles verzichten. Würde ein wahres Kind Gottes sich damit nicht identifizieren können? Dass er sagt, ja natürlich, selbstverständlich, wenn ich weiß, das würde meinen Herrn entehren, dann bleibe ich beim Salat und ich kann Gott dafür danken. Okay. Hier sehen wir die Motivation, dass es beides für den Herrn ist und dass beides den Herrn verehrt, verherrlicht, dadurch, dass man es für ihn tut und dass man dankt. Und jetzt zu diesen letzten zweien. Beide stehen in einem gleichen Verhältnis zu dem Herrn. Das ist von Vers 7. Also das war Verse 4, 5 und 6. Und jetzt von Vers 7 zeigt er zwei Gegensätze auf und die Einheit darin, sie beide stehen in einem gleichen Verhältnis zum Herrn. Ich denke, wir lassen das doch für nächstes Mal. Ansonsten würde ich das nur ankratzen. Also, was wir auf jeden Fall hier lernen können, was wir behalten sollten, was uns klar werden müsste, dass Gott hier uns hilft, wie wir in das Bild Christi hineingestaltet werden können, indem, dass wir das beachten, dass wir als Starke nicht verachten, dass wir als Schwache nicht verurteilen. Und wir haben die Gründe gesehen, warum, dass wir uns heraushalten aus diesem, dass wir bestrebt sind, dass wir gewiss werden, dass wir sicher werden in unserer Meinung, dass wir hineingehen in die Schrift und die Sicherheit über unsere Meinung erhalten aus der Schrift hinaus. Und dann, dass wir bedenken, Es gibt Gegensätze, die beide den Herrn ehren. Es gibt Motivationen, mit denen der andere das macht, die wir von außen nicht immer sehen können. Ihr Lieben, oft muten wir uns das zu und muten wir dem anderen das an, dass das Motiv, aus dem er eine Sache macht, sie ist nicht rein. Sie ist selbstsüchtig, sie ist vielleicht egoistisch. Und wir denken nicht daran, dass er vielleicht aus der gleichen Motivation wie du diese Sache macht. Wir haben hier zwei Gegensätze gezeigt gekriegt. Also das Essen und auch die Tage einhalten und auch das Nicht-Essen und die Tage nicht einhalten. Zwei Gegensätze und beides die gleiche Motivation für den Herrn als Dank. Lass uns das ins Gebet nehmen, darüber nachdenken und den Herrn an uns arbeiten lassen, uns verändern lassen in sein Bild. Lass uns beten.